Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nah und Distanziert. Ich bin Lotte und heute hier zusammen mit Latifa zu einer neuen Ausgabe. Und unser Gast ist Diana Lau und es wird ein bisschen um Geschichte sozialer Arbeit gehen. Genau, eine History-Ausgabe von Nah und Distanziert. Diana arbeitet im Alice-Salomon-Archiv in Berlin und lehrt auch an der Alice-Salomon-Hochschule. Genau, das Alice-Salomon-Archiv arbeitet zur Geschichte sozialer Arbeit und der Geschichte der Alice-Salomon-Hochschule, richtig? Was macht das Alice-Salomon-Archiv noch?
Genau, also es arbeitet zur Geschichte sozialer Arbeit und zur Geschichte der Alice-Salomon-Hochschule, wie du sagst, das ist richtig, womit wir häufig, glaube ich, von außen verbunden werden, ist so, dass es so um die Figur und das Leben und Werk von Alice-Salomon geht. Das legt ja auch der Name so ein bisschen nahe. Das ist stimmt zum Teil, würde ich sagen. Jetzt gerade stimmt es, weil nächstes Jahr der 150. Geburtstag von Alice-Salomon ansteht und die Hochschule jetzt schon langsam so anfängt, sich in Feierstimmung zu begeben sozusagen. Und dieses wird auch groß gefeiert sozusagen. Und da spielt das Archiv natürlich auch eine große Rolle. Aber ich würde sagen, das ist eben nicht nur diese Figur und ihr Beitrag zu sozialer Arbeit, mit dem wir uns beschäftigen, sondern wir gucken uns an, was ist eigentlich so der gesellschaftliche Kontext, in dem soziale Arbeit entstanden ist, also als moderne Profession, das heißt so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, und versuchen so zu gucken, was sind so politische und gesellschaftliche Impulse gewesen, die die soziale Arbeit zu dieser Zeit geformt haben, wo Alice-Salomon natürlich eine große Rolle auch gespielt hat dabei, so bei dieser Gründungsphase, und was das so eingebracht hat in die soziale Arbeit. Und dann natürlich über die einzelnen Epochen hinweg, die dann darauf gefolgt sind. Also das war die Zeit des Kaiserreichs, dann kam die Weimarer Republik, der Erste Weltkrieg war ein Riesenbruch. Dann der Nationalsozialismus, in dem die Schule ja auch weiter existiert hat. Und dann Volkspflegerinnen, nationalsozialistische Volkspflegerinnen ausgebildet hat. Und dann diese kurze Zeit der Entnazifizierung, Gründung der Republik, neue soziale Bewegungen, also bis zur Gründung der Fachhochschule 1971. So, das sind so unsere historischen Phasen, die wir bearbeiten und so schauen, wie hat sich soziale Arbeit so in dieser Zeit gewandelt und wie hat sie sich eigentlich auch verhalten zu dem politischen System, in dem sie agiert hat. So. Und das ist halt auch so mein persönliches Interesse eigentlich an sozialer Arbeit, nämlich was, also ihr Verhältnis zur Politik, das ist vielleicht ein bisschen breit formuliert. Also auf der einen Seite, wie ist sie, wird sie beeinflusst oder welche Rolle spielt sie für politische Ziele in verschiedenen Systemen? Und auf der anderen Seite, wie kann sie selbst darauf Einfluss nehmen und gesellschaftlich und politisch gestalten? So, das ist so meine große Frage eigentlich, mit der ich mich beschäftige und wo ich so denke, dass da kann das Archiv wirklich einen Beitrag leisten, so das zu erkennen.
Das finde ich auch sehr spannend. Und magst du noch mal kurz sagen, was genau dein Steckenpferd ist oder womit beschäftigst du dich konkret in der Forschung oder vielleicht auch in deiner Lehre? Was sind da so deine Themen gerade?
Ja, also vielleicht so als Oberthema gleich auch daran anschließend, was ich gerade erzählt habe, so, also das Verhältnis von sozialen Bewegungen und sozialer Arbeit ist eigentlich das, was mich immer interessiert, so, also in unterschiedlichen Aspekten. Und dazu habe ich auch promoviert und da hat Alice-Salomon natürlich eine Rolle gespielt, aber auch internationale Sozialreformbewegungen. So mit der Frage, was passiert eigentlich mit den Anliegen von sozialen Bewegungen, die ja sehr stark darauf zielen, Gesellschaft ganz grundlegend zu verändern, also auch das System im Grunde angreifen und da so ein Stachel sind und versuchen, grundlegende Veränderungen anzustoßen. Was passiert mit denen, wenn sie sich einschreiben in Systeme, die vom Staat ausgehen, so, ne? Wie die soziale Arbeit das ja ist, sozusagen. Was passiert dann mit den Anliegen eigentlich? Also das ist so, würde ich sagen, eine Frage, die sich so durchzieht durch meine Forschung. Und jetzt gerade stehe ich eigentlich noch ein bisschen am Anfang, mich zu fragen, welche Rolle hat eigentlich der Kolonialismus in der sozialen Arbeit gespielt und welche Rolle spielt er auch noch heute? So, also genau, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass so die Gründungsphase der sozialen Arbeit Ende des 19. Jahrhunderts liegt und das ist eigentlich ziemlich genau, fast aufs Jahr genau, die Zeit, in der das so losging, als Deutschland auch eine formale Kolonialmacht wurde. So. Und das hat natürlich auch Folgen für die soziale Arbeit gehabt. So. Und was ich mich frage, also wieder im Anschluss an soziale Bewegungen, wie haben soziale Bewegungen dazu beigetragen, dass sich das verknüpft hat miteinander, soziale Arbeit und Kolonialismus sozusagen? So, das ist genau so ein Thema in der Forschung. Manchmal kommt es ein bisschen kurz, weil ich nicht so viel Zeit habe leider, aber in der Lehre versuche ich das auch gerade sehr stark zu machen, sozusagen, um mich mit Studierenden zusammen mit dem Thema zu beschäftigen.
Und wenn du jetzt von sozialen Bewegungen sprichst, dann meinst du aber konkret die bürgerliche Frauenbewegung oder schaust du dir da auch nochmal andere soziale Bewegungen an?
Ich schaue mir auch andere soziale Bewegungen an. Also die bürgerliche Frauenbewegung spielt eine ganz große Rolle, das schon. Das ergibt sich ja auch durch die Auseinandersetzung mit Alice Salomon. Aber auch die anderen Frauenbewegungen in Deutschland spielen eine Rolle und auch die internationalen Sozialreformbewegungen. Da gibt es zwei, mit denen ich mich viel beschäftigt habe. Das ist einmal die Settlement House Movement, das kennt ihr bestimmt, also Jane Addams in Chicago. Die aber
naja,
nicht die,
das fällt auf jeden Fall im Studium ja. Als Schlagwort.
Ja, ja. Ja, ich glaube, darüber, das wäre schön, wenn wir vielleicht gleich darüber noch mal ein bisschen sprechen, weil so auch diese Frage nach den Leuchtfiguren sozusagen in der Geschichte sozialer Arbeit und wie die erzählt werden und was dabei vielleicht auch ausgeblendet wird, so, das beschäftigt mich schon auch so, ne? Genau, aber so die Settlement House Movement, die ja auch eine internationale, transnationale Bewegung war und die Charity Organization Societies ist auch so eine transnationale Sozialreformbewegung, die auch ganz viel miteinander zu tun hatten und auch viel mit Alice Salomon und ihren Ideen so für soziale Arbeit. So. Das sind so die.
Okay, aber vielleicht gehen wir erstmal nochmal zurück auf die Geschichte der Deutschen oder Geschichte der sozialen Arbeit in Deutschland. Da meinst du ja, die ist in der Form, wie sie oder die Anfänge von dem, wie sie heute besteht, ist zur Zeit der, also zur Kolonialzeit des Deutschen Reiches entstanden. Genau, und was, also kannst du da kurz so einen Abriss machen oder eine Einleitung zu, wie die da entstanden ist und vielleicht auch, Latifam hat jetzt gesagt, bürgerliche Frauenbewegung hat eine Rolle gespielt. Was ist da der Zusammenhang?
Also vielleicht fange ich so an, wie ich eigentlich drauf gestoßen bin. So. Und ja. Das waren natürlich Bücher von anderen Personen, die ich gelesen habe. Und das war einmal eine Studie von Laura Wildenthal, die heißt German Women for Empire. Und ein anderer Text von Marta Mamutai, also sie hat viele, viele Bücher publiziert, Komplizin, heißt eins zum Beispiel, wo sie sich gefragt hat, also generell nicht mit Fokus auf die Frauenbewegung, aber welche Rolle haben Frauen als Täterinnen im Kolonialismus und später auch im Nationalsozialismus gespielt? So. Und beide haben gezeigt, und das hat mich total umgehauen, dass das, dieser Beitrag nicht so, wie ich es erwartet hätte, von Frauen zu Kolonialismus und Nationalsozialismus aus dem rechtskonservativen Lager kam, sondern dass es breit verteilt war über alle politische Lager hinweg. So, und natürlich damit unterschiedlichen Ausprägungen, aber dass eben dass dieses Denken breit geteilt wurde und irgendwie da wenig Kritik und Widerstand so aus diesen Reihen gekommen ist, sozusagen. Das war so mein Impuls, wo ich gedacht habe, aha, das ist interessant und das hat doch bestimmt auch Schnittmengen gehabt mit der sozialen Arbeit, die ja auch aus so eher kritischen Kontexten kam. So. Und genau, also das war für mich so ein Anknüpfungspunkt, mich damit zu beschäftigen. Und was die beiden Frauen gezeigt haben in ihren Studien ist, dass es natürlich verschiedene Facetten gab, also dass auf der einen Seite Frauen das sehr stark geteilt haben, also die Idee, dass Deutschland eine Kolonialmacht sein muss und auch das rassistische Denken weitergetragen und weitergeführt haben und es eben verknüpft haben mit der Idee der Frauenemanzipation, also sie haben versucht sozusagen sich so eine eigene Stellung zu erarbeiten in der kolonialen Ausdehnung, indem sie sagen, Frauen sind Kulturträgerinnen, also die können sozusagen die weiße deutsche Kultur auch in die Kolonien vermitteln, können da dafür sorgen, dass sozusagen also auf der einen Seite die weißen SiedlerInnen, die da sind, sich ihre Kultur bewahren und dass sie da eben sich ausdehnt und da auch einen Raum, also die weiße Überlegenheit einfach zu unterstützen und auf der anderen Seite eben auch diese Zivilisierungsmission sozusagen auch weitergeführt haben gegenüber den Kolonisierten. So. Also dass sie da so versucht haben, so einen Ort zu finden und das überhaupt nicht kritisiert haben, dass Deutschland diesen kolonialen Anspruch hat. Das gab es auf der einen Seite und auf der anderen Seite gab es aber eben auch ein Lager, die, wo Frauen gesagt haben, ja, dass also die koloniale Ausdehnung ist schon sehr wichtig, auch aus wirtschaftlichen Gründen, aber so wie es passiert, das finden wir nicht gut, sozusagen ist viel zu gewaltvoll. Und Frauen können sozusagen da ein bisschen mildernd wirken und können sagen, okay, also wir finden andere Mechanismen sozusagen, um diese koloniale Herrschaft durchzusetzen sozusagen. Also wir sind gegen Krieg und sind gegen Unterdrückung sozusagen in dieser gewaltvollen Ausprägung. Wir finden da einen anderen Weg sozusagen als Frauen. So. Also so zwischen diesem, das waren jetzt so, würde ich sagen, vielleicht zwei Pole, dazwischen gab es eben relativ viel sozusagen, aber es gab eben ganz, ganz wenig Kritik sozusagen.
Und das heißt, was du gerade beschrieben hast, es war ganz klar, dass diese Art von Feminismus oder Frauenbewegung, dass es da um nur um einen eingeschränkten, also es ging nur um die weißen deutschen Frauen, die das Gefühl, also die diese, die sich selber sozusagen als die, weiß nicht, so eine zivilisatorische Kraft oder ich weiß nicht, als in dieser Rolle gesehen haben und es war keine, wir haben eine Idee von verschiedene Frauen, globale Frauensolidarität oder so, sondern es war ganz klar, unsere Art von Frauenbewegung heißt, wir stellen, also wir wollen unsere Position als sozusagen als Subgruppe verbessern und wir haben keinen sozusagen geteiltes Verständnis von richtig?
Ich würde sagen, das ist die dominante Sichtweise gewesen, sozusagen. Natürlich gab es Personen, die das kritisiert haben, sozusagen, aber die sind nicht in der sozialen Arbeit gewesen oder haben sich in diesem Bereich engagiert, sondern sind in völlig anderen politischen Richtungen unterwegs gewesen, sozusagen. Also in der sozialen Arbeit, in den Bereichen der bürgerlichen deutschen Frauenbewegung, da gab es das nicht, sozusagen, also Abweichung davon, von dieser Lesart.
Genau, da wurde sozusagen die, also dass die, vielleicht auch die soziale Arbeit in Deutschland, aber auch sozusagen die, die Teilhabe an Kolonialisierung als Möglichkeit gesehen, sich eine neue Stellung, also eine neue, höher, bessere gesellschaftliche Stellung zu erarbeiten, zu sagen, hier, wir können als es, wir können da einen guten Beitrag zu leisten, wir können Teil sein von und aber sozusagen Teil von diesem kolonialen und rassistischen Projekt und möchten sozusagen, aber genau, sie wollen sozusagen ja auch sozusagen ihre Weiblichkeit in den Dienst der Nation stellen, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Genau, also es gab halt, ich würde sagen, entweder gab es genau diese Ausrichtung und dieses Bestreben so, also so in diesen Facetten, die ich versucht habe, so ein bisschen darzustellen, oder es gab so Enthaltung. Also bei Alice Salomon zum Beispiel, da finden wir keine affirmative Position zum Kolonialismus sozusagen. Also soweit ich weiß, sozusagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jeden einzelnen Text, ist nicht so richtig möglich, ne, von ihr sehr gut kenne, aber soweit ich das überblicke, hat sie sich dazu überhaupt nicht geäußert sozusagen und auch nicht positiv, also weder positiv noch negativ. Genau, also ich würde sagen, diese Enthaltung, das ist ganz groß gewesen sozusagen als Position, wenn man so will, oder eben genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, sozusagen. Also der Versuch, da in welcher Form auch immer einen Beitrag zu leisten und daraus eben auch so eine eigene Aufwertung oder die Aufwertung der Rolle der Frauen daraus abzuleiten, sozusagen.
Ja, und das Problem dann ist ja auch, oder da kommen wir wahrscheinlich dann später nochmal in einem Praxisteil dazu, so, wo es dann so Kontinuitäten gibt von, also man sagt, okay, die unterstützen diese rassistische kolonialen Bestrebungen, aber es ist ja überhaupt keine Einsicht irgendwie da, dass es halt, weil es unter diesem Deckmantel des Charity oder des guten Willens ist oder des Zivilisierung ja immer noch in den meisten Köpfen als was Progressives, Positives gesehen wird. So, ne? Also wie lässt sich das überhaupt irgendwie vermitteln, dass das eine problematische Haltung ist? Jetzt auch auf die Gegenwart
aber
bezogen.
Auf die Vergangenheit bezogen ist es doch relativ eindeutig, dass es eine problematische Haltung ist, oder?
Ja, also für uns ist es eindeutig, aber ich glaube jetzt nicht, dass das für die aktiven Menschen irgendwie, also die sahen sich da ja sozusagen im Recht oder so zu handeln, ne?
Ja, ich glaube, dass das eine Frage ist, also ich antworte jetzt nicht direkt darauf, sondern ich das berührt gerade was, womit ich mich wirklich viel beschäftige, nämlich wie können wir so aus der heutigen Sicht so draufschauen eigentlich auf das, was da passiert ist und wie können wir das bewerten? So, also klar, wir sehen das und denken, okay, also wie kann es sein? Wie geht es eigentlich zusammen mit dem feministischen Anliegen, so, ne, dass dieses rassistische und unterdrückende und differenzierende Denken so stark geteilt wurde und so stark auch so eine Grundlage geworden ist für soziale Arbeit. Und dann ist es natürlich ganz einfach, so zu sagen, so ein normatives Urteil zu fällen und zu sagen, okay, das ist schlecht sozusagen. Aber was bedeutet das denn jetzt für uns heute?
Aber ich wollte auch noch mal fragen, also du meintest ja, dass, dass es sehr wenige kritische Stimmen gab oder so zu finden sind. Aber kennst du kritische Stimmen oder hast du, also du meinst sehr wenig, also weil es wahrscheinlich einfach irgendwelche muss es gegeben haben oder in der Hoffnung oder kannst du da irgendwas konkret benennen, aus welchen Richtungen die kamen?
Ja, da muss ich jetzt ein bisschen länger drüber nachdenken. Also sozusagen von den ProtagonistInnen, mit denen ich mich beschäftigt habe, da fällt mir jetzt keiner ein gerade, die explizit Kritik geäußert hat, sozusagen am, aber ja, also das ist vielleicht für mich sogar noch ein bisschen zu früh, das zu beantworten, so, weil das die Quellenlage da einfach auch super dünn ist, sozusagen, und ich da jetzt ganz schlecht irgendwie so nach jetzigem Stand so ein Urteil fällen kann darüber, ob es das gab oder nicht, mhm.
Aber das heißt, die Protagonistin, vielleicht kannst du auch nochmal sagen, was waren das, also diese in der Frauenbewegung, was waren das für Vereine oder in der sozialen Arbeit, was sind das für Personen? Aber du würdest sagen, die Protagonistin zu der Anfangszeit der sozialen Arbeit waren größtenteils prokolonial sozusagen eingestellt.
Also von denen, die sich geäußert haben zum Kolonialismus oder selbst darin aktiv waren. Also ich kann ja mal ein Beispiel
erzählen. Also eingestellt oder sogar aktiv sozusagen daran beteiligt oder.
Oder sie haben sich eben nicht geäußert und deshalb ist es, kann ich das so schlecht beurteilen sozusagen, ne, wie sie dazu eingestellt waren. So. Aber vielleicht um ein Beispiel zu erzählen sozusagen, vielleicht auch aus dem direkten Umfeld, so der Geschichte der sozialen Frauenschule, so hieß sie ja damals, als Alice Salomon sie gegründet hat, auf dem gleichen Gelände, das war das, oder ja, also das Pestalozzi-Fröbel-Haus in Berlin-Schöneberg, da stand die Schule und da war ja auch die ASH noch bis 98. Das ist ein größeres Gelände mit sozialpädagogischen Einrichtungen, die es auch schon vorher gab, also bevor Alice Salomon ihre Schule da gegründet hat. Und zu denen gehörte eine sogenannte Koch- und Haushaltungsschule, die von Hedwig Heil gegründet worden ist. Und Hedwig Heil, die war Unternehmergattin und hat zum Beispiel hat sie den Hort erfunden, so als Idee für die Kinder ihrer ArbeiterInnen, damit halt die Kinderbetreuung gesichert war. Und da war aber immer schon auch so die Idee mit verbunden, dass man die Kinder rausnimmt aus der Familie und sie zu Disziplin und Ordnung, also zu diesen deutschen Tugenden erzieht sozusagen. Ne? Und sie hat dann diese Koch- und Haushaltungsschule gegründet. Das war dann so, also da wurden eigentlich die Kinder dann so überführt sozusagen in die Ausbildung. Und dann ist sie zur Vorsitzenden des Frauenbundes der Deutschen Kolonialgesellschaft geworden. Das war 1910. Und dann hat sie angefangen, in ihrer Schule auch Frauen auszubilden, um in die Kolonien auszuwandern. So, und das hatte natürlich ganz viel zu tun, so mit der sozialen Arbeit der Zeit. Sie hat ganz viel, war ganz stark auch vernetzt. Sie war wirklich in Berlin auch eine große, großer Name, sozusagen, die eigentlich in allen Initiativen der Frauenbewegung auch eine Rolle gespielt hat, so. Und die dieses Denken damit auch ganz stark so mitgeprägt hat, so mit, auch mit ihrem eigenen Aktivismus sozusagen. Aber ich würde sagen, sie ist in dem Sinne schon auch eine extreme Position, also eine extreme Pro-Position, so, wo ich jetzt nicht alle in den gleichen Topf werfen würde und sagen würde, die haben das alle genauso radikal gesehen wie sie. So. Vielleicht auch noch ganz spannend, sie hat in Charlottenburg dann aus ihrem eigenen, also aus ihrem eigenen Projekt heraus dann ein größeres gemacht. Das hieß Jugendheim Charlottenburg, da gab es dann auch eine sozialpädagogische Ausbildungseinrichtung, ein sozialpädagogisches Seminar. Und dieses Jugendheim Das ist übersetzt worden, auch in die Kolonien. Nach Lüderitzbucht im heutigen Namibia ist auch so ein Jugendheim gegründet worden. Und da war so die Idee, das steht so in den Quellen, die dann, also Texte, die über dieses Jugendheim geschrieben wurden, das war dann für die Kinder der deutschen SiedlerInnen. Und da sollten sie halt lernen, was eigentlich deutsche Kultur bedeutet. So. Und die Werte übernehmen sozusagen. Und das hat natürlich auch rückgewirkt wieder auf das Selbstverständnis der sozialen Arbeit in Deutschland, so, ne, die in der Zeit eben entstanden ist sozusagen. Also das so eigentlich, dass so ein Spiegel dann auch war, um so das eigene Selbstverständnis der kulturtragenden Rolle von sozialer Arbeit noch viel stärker zu schärfen und noch herauszuarbeiten, so. Das hat jetzt die Frage nach dem Widerstand und der Kritik überhaupt nicht beantwortet, sondern war sozusagen so ein bisschen das Gegenteil, aber ja.
Okay. Oder hattest du jetzt direkt eine Frage?
Ja, ich habe auch Fragen, aber mach du mal.
Okay, ich frage einfach nochmal nach. Ja. Also wir hatten nur im Vorgespräch uns so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, also auch wenn wir wissen, dass das jetzt nicht dein Forschungsschwerpunkt ist, aber gerade auch so mit diesem der Frage des Widerstandes, wie ob du da trotzdem vielleicht irgendwie was zu gelesen hast, wie das in den kolonialisierten Ländern aussah, also wie darauf, was es da für Reaktionen gab oder ob du weißt, ob es da irgendwie für Gegenbewegungen oder so antikoloniale Bewegungen zu diesem Frauenbewegungsspezifischen Thema auch gab.
Meinst du also, ob sozusagen auf die Initiativen von Frauen in den Kolonien, ob sich da Widerstand von den BewohnerInnen gebildet hat? Das finde ich wirklich eine schwierige Frage, weil das ist, also ich glaube, was eben auch ein Punkt ist, und das wird ja heute auch häufig genutzt, um sozusagen den deutschen Kolonialismus auch zu verharmlosen, ist so dieser Verweis auf, dass es ja nur so eine kurze Zeit gewesen sei, ne? Und dass da eigentlich gar nicht so, also Deutschland da gar nicht so viel getan hätte, was natürlich nicht stimmt sozusagen und ja auch die koloniale Geschichte von Deutschland viel, viel älter ist als dieser Beginn in 1894. Und trotzdem stimmt es aber, glaube ich, in gewisser Weise für die Frauenbewegung, dass sie nicht so eine große Chance hatten, sozusagen da tatsächlich auch Projekte, die sie sich ausgedacht haben und die sie gern umsetzen wollten, zu etablieren und da so eine Macht zu entfalten, weil es natürlich auch von den Männern, den männlichen Kolonisten, einen ganz starken Widerstand auch dagegen gab und die das eigentlich gar nicht wollten, so dass Frauen da so eine starke Rolle gespielt haben, so. Und Das ist vielleicht mit ein Grund dafür und ein weiterer ist sicherlich auch die schlechte Quellenlage so, also dass ich jetzt nichts identifizieren kann, wo ich sagen würde, hier richtet sich ein antikolonialer Widerstand direkt gegen so eine Initiative sozusagen. Das, ja, genau. Also wobei es natürlich sehr viel antikolonialen Widerstand in den Kolonien gab, das ist keine Frage sozusagen, aber ob es da sozusagen so spezifisch dagegen ging, das kann ich nicht beantworten.
Genau, ich würde eigentlich gerne nochmal über diesen Kulturauftrag zurückkommen, weil sowohl im Kolonialismus als auch, was du jetzt ja beschrieben hast, in der sozialen Arbeit in Deutschland, wenn es darum geht, dass sozusagen bürgerliche Frauen Einrichtungen schaffen und darin auch sozusagen eine Erziehung und Disziplinierung von weniger privilegierten Menschen sozusagen damit einhergeht. Also diese nochmal zu diesem Kulturauftrag der sozialen Arbeit in deren Entwicklung und dagegen steht ja auch vielleicht, können wir dann sozusagen danach, wenn du sagst, du beschäftigst dich mit sozialen Bewegungen und sozialer Arbeit, es gibt ja auch soziale Bewegungen, die mehr sozusagen, die nicht sozusagen so von oben herab aus der privilegierten Position gehandelt haben und diese Strukturen geschaffen haben, sondern, weißt du, was ich meine?
Ich glaube, mir ist die Frage jetzt nicht so ganz klar geworden. Wie das Verhältnis vielleicht auch war, also zwischen den, also dazu könnte ich was sagen, so, also zum Verhältnis der bürgerlichen Frauenbewegung, die würde ich sagen eher so diesen Ansatz von oben vertreten zu vielleicht der proletarischen Frauenbewegung, die versucht hat, also die dagegen ja auch opponiert hat, so gegen diesen Ansatz und versucht hat, so eher mit Selbsthilfeansätzen zu arbeiten, so.
Okay, ja. Vielleicht kommen wir da gleich drauf. Ich wollte eigentlich noch mal genau auf diesen, diese noch mal das ausgeschmückt haben zu was da gesagt wurde oder was womit mit dieser Kulturaufgabe der Frau oder der geistigen Mütterlichkeit, wie genau diese Argumentationslinie, warum Frauen, also warum die deutsche bürgerliche Frau da prädestiniert ist, diese Arbeit zu leisten. Was ja sozusagen, also das war ja sozusagen die Argumentation dahinter, richtig?
Mhm. Ja, genau. Das, das ist tatsächlich auch so ein Denkstrang, der sich auch unabhängig vom Kolonialismus oder was heißt unabhängig? Ich habe ja eigentlich gerade gesagt, dass es gar nicht unabhängig davon zu denken ist, aber auch in anderen Kontexten so entstanden ist und auch in Berlin eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Das Konzept der geistigen Mütterlichkeit kommt von Henriette Schrader-Breimann, die eine Nichte von Fröbe war und die so die These hatte, um bürgerlichen Frauen auch eine gesellschaftliche Rolle und gesellschaftliche Bedeutung zu geben, so argumentiert hat, qua der Fähigkeit zur Mutterschaft ist quasi allen Frauen die Fähigkeit schon mitgegeben. Also dazu müssen sie gar nicht Mutter sein. Und das müssen wir auf die Gesellschaft übertragen. So, also damit, so, also diese Idee, die ja ganz prominent war, auch Weiblichkeit als Gegengift sozusagen zu den problematischen Entwicklungen von Industrialisierung, Kapitalismus und so weiter, ne, um das so ein bisschen abzumildern und aufzuweichen und zu sagen, und das wieder, also Gesellschaft organischer zu gestalten, das ist auch so ein starkes Narrativ gewesen. Und damit, und da würde ich sagen, da hat sich Alice Salomon auch angeschlossen, versucht haben, so eine innere Einheit in der sich entwickelnden Nation so über alle Klassen hinweg auch zu gestalten, sozusagen zu sagen, okay, also was eigentlich unsere Aufgabe ist, ist die Klassen zu versöhnen, sozusagen. Das können bürgerliche Frauen mit ihrer Mütterlichkeit, die ihnen so innewohnt, das können sie leisten, so. Und das müssen wir entwickeln und dafür brauchen wir Bildung, sozusagen. Das war ja so ein Bestreben, auch von bürgerlichen Frauen, sie waren ausgeschlossen eben von Studium und so weiter. Das brauchen wir dafür, wir brauchen gesellschaftliche Handlungsfelder, in denen wir das umsetzen können, sozusagen so. Also das war so diese Argumentation, würde ich sagen. Und das hat sich einfach an ganz viele unterschiedliche politische Entwicklungen so angeschlossen. Das war sehr flexibel, so dieses Konzept, sagen, und dann eben auch im Kolonialismus und im Nationalsozialismus dann später auch. Das ist auch umgedeutet worden, sozusagen, und benutzt worden, sozusagen, um Frauen so einen Beitrag dazu zu ermöglichen. Hat es deine Frage jetzt beantwortet? Oder?
Ja, jetzt, ich war gerade, ich fand das, hat das nochmal treffend sozusagen zusammengefasst. Was habe ich davor eigentlich nochmal fragen wollen?
Also was mir dazu eingefallen war, zu dem, was du vorher gesagt hast, das weiß ich aber nicht genau, ob du darauf auch hinaus wolltest, war, was ich mich auch frage, ist, wie hat sich dieser koloniale Aktivismus, also dieser Aktivismus von Frauen in den Kolonien war ja nur ganz klein. Das waren nur ganz wenige Frauen eigentlich, die da tatsächlich aktiv geworden sind sozusagen. Und trotzdem hat sich das, würde ich sagen, in die Aktivitäten der bürgerlichen Frauen im Kontext der sozialen Arbeit übersetzt sozusagen und auch auf die Arbeit mit AdressatInnen im eigenen Land. So. Und das war, ist eigentlich so ein zweiter Strang, der mich total interessiert so an diesem Thema. Und ich habe ja schon erzählt, dass ich mich mit der Settlement-Bewegung beschäftigt habe, die auch angefangen haben zu forschen, also sich versucht haben, so ein Bild zu machen über Menschen, die in den Slums der Großstädte gelebt haben und da so diese kolonialen Narrative, wenn man so will, benutzt haben dafür, um die Menschen zu beschreiben, die dort leben. Also das sind Wilde, das sind, die Großstadt ist ein Dschungel, es gab in England, in London das Little Arabs, damit wurden Straßenkinder bezeichnet und so. Also davon gibt es ganz, ganz viel. Und da, das ist bis jetzt immer so interpretiert worden, okay, das ist vielleicht ein Zufall, weil das ist so ein, das koloniale Denken, das war einfach überall sozusagen und deswegen hat sich das irgendwie so angeboten, diese Beschreibung zu übernehmen und Ich würde aber sagen, eigentlich müssen wir noch ein bisschen genauer hinschauen und müssen gucken, okay, also geht es vielleicht aber auch zurück auf tatsächliche Verflechtungen sozusagen und die auch über den so einen echten kolonialen Aktivismus, also Arbeit in den Kolonien oder für die Kolonien auch hinausgeht. So. Und da würde ich sagen, da gibt es in der Frauenbewegung jede Menge Anknüpfungspunkte. So. Also dass sie so die Möglichkeit hatten, diese Zivilisierungsideen auch in verschiedenen Kontexten auch zu entwickeln. Und also ich denke an ein Beispiel, so womit es so eigentlich losging in Berlin mit der sozialen Arbeit, war so auch der Versuch, von der bürgerlichen Frauenbewegung ausgehend auch mit der proletarischen Frauenbewegung zusammenzuarbeiten und Arbeitskonzepte zu entwickeln, um Arbeiterinnen vor allem zu helfen. Und da findet man das ganz stark. Also diese, wir als bürgerliche Frauen, wir haben ganz viel Kultur, wir haben ganz viel Bildung und das können wir den Arbeiterinnen geben. So, und deshalb schaffen wir eine Einrichtung, wo sie herkommen können und diese Kultur von uns bekommen können, sozusagen. Ne? Und das würde ich sagen, das ist so eine ganz starke Parallele, die sich so findet und die auch viel mit dem kolonialen Aktivismus von Frauen zu tun hat.
Ja, also ich hab mal wieder Erste dran. Also ich finde, das war jetzt irgendwie nochmal ganz stark zu machen, so an den Wurzeln der sozialen Arbeit gab es diese Art von Handeln aus Überlegen, sozusagen aus Überlegenheitsgefühl, sei es irgendwie so weiße Überlegenheit oder bürgerliche Überlegenheit, und das ist sowohl in Kolonien als auch dann in Deutschland so ein wichtiger Aspekt. Und da würde man sagen, das ist ja, wenn man jetzt einen kritischen Blick darauf wirft, dass es dann kein emanzipatorisches Projekt ist, sondern so ein wir wollen sozusagen die Nation, wir wollen unseren Beitrag an der Nation, an der Kolonialnation und so weiter haben und als bürgerliche Frauen und unsere eigene Position sozusagen aufwerten. Und da ist eben vielleicht ein bisschen die Frage, was bedeutet das für uns heute, diesen Blick zu werfen auf die Geschichte und die Wurzeln der sozialen Arbeit? Jetzt habe ich deine Überleitung geklaut.
Ja, ich hatte schon 3 verschiedene Überleitungsfragen und du. Es gibt Absprachen, Lotte, okay?
Aber mach du noch mal weiter. Ich habe jetzt ja nur
was deinen Übergang Frage? Gemacht. Jetzt mache ich meinen Übergang. Genau. Also, einen noch, der noch in einem ersten Block oder der auch ein Übergang sein kann, nämlich meine Frage war jetzt, als ich das gehört habe, was, also gerade wenn es jetzt, wir hatten ja jetzt auch ein paar Folgen schon über die Berufsverbände der sozialen Arbeit zum Beispiel gesprochen, so DBSH oder DGSA oder was alles gibt, so gibt es da eine Auseinandersetzung oder irgendwie ein Aufsuchen nach eurer Expertise oder gibt es da irgendwie innerhalb der, also der Verbände, also der Berufsverbände oder Überorganisationen für die Professionalisierungsdebatte sozusagen eine Auseinandersetzung mit der Geschichte und der Rolle dieser problematischen Rolle auch der sozialen Arbeit?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also ich würde sogar sagen, dass es in den letzten Jahren total zugenommen hat, wieder sozusagen, ne? Also dass so dieser Rückgriff auf die Geschichte sozialer Arbeit gemacht wird sozusagen und da auch die Quellen immer wieder auf die Quellen zurückgekommen wird sozusagen, was eine total schöne Entwicklung ist. So. Und was ich aber auch glaube, ist, dass vielleicht auch wieder notwendig wird, ein bisschen stärker auch zu differenzieren. So. Also was ich jetzt erlebe, ist nicht nur, ne, so, aber es ist so eine Tendenz, dass dieser Verweis auf die sozialen Bewegungen, die soziale Arbeit früh geprägt haben, häufig jetzt so benutzt wird. Also da müssen wir uns wieder dran orientieren. Damals, da war soziale Arbeit noch politisch und hat viel mehr gestaltet, als sie es heute tut, sozusagen. Und deshalb müssen wir uns, dem müssen wir uns jetzt bedienen, sozusagen, und müssen jetzt versuchen, wieder so zu gestalten, sozusagen. Und da würde ich sagen, das ist ein bisschen einfach. Und das versuche ich ja auch so ein bisschen zu zeigen, sozusagen. Also das mag halt häufig so vielleicht auch so ein Ungleichgewicht bekommen, sozusagen in der Betrachtung und sagen, okay, also du verwirfst ja jetzt hier eigentlich alles. Das ist überhaupt nicht mein Ziel, aber ich würde halt gerne darauf aufmerksam machen, dass die Rolle von sozialen Bewegungen nicht immer nur positiv zu werten ist, sozusagen, sondern dass es eben sehr komplexe Folgen auch hat, sozusagen. Das wäre so ein Punkt. Ich hatte noch einen anderen und den habe ich jetzt vergessen.
Also ich habe allgemeiner gefragt, was dieser kritische Blick auf die Geschichte uns für heute sozusagen
ja. bringt. Mir ist jetzt eingefallen, was ich noch ergänzen würde. Ja. Vielleicht kann ich das noch gerade.
Ja. Ich wollte dir nur
kurz helfen. Noch nachschieben. So, genau. Genau. Und dann, damit kann ich, glaube ich, auch ganz gut übergehen, so zu der Frage. Weil was ich auch total interessant finde, ist, wie die Geschichte sozialer Arbeit überhaupt entstanden ist. So. Und das ist so in den 70er, 80er Jahren passiert, dass es so losging, so auch im Kontext, von sozialen Bewegungen, also der Studierendenbewegung, die ganz stark eben nach kritisch gefragt haben, nach der Rolle der sozialen Arbeit. Da war eben der Nationalsozialismus so das erste Thema. So, und eigentlich die Frage gestellt haben, inwiefern hat die soziale Arbeit, die von bürgerlichen Frauen entwickelt wurde, dem Nationalsozialismus auch Vorschub geleistet. So, und da, auch dazu beigetragen, dass dieses System so gelaufen ist. So, ne? Und da frage ich mich ein bisschen, ob das heute noch so ist, sozusagen. Also dieser, ob das sozusagen das ist, was die Geschichtsbetrachtung in der sozialen Arbeit leisten soll, sozusagen. Oder ob es jetzt eher so ein bisschen auch in die Richtung geht, dass wir so eine Fortschrittsgeschichte erzählen, sozusagen, und sagen, okay, also da ging es los, das waren so die ersten Ideen und es hat sich immer weiterhin, hat so eine gute Entwicklung genommen irgendwie. Mhm. Ne? Und das, genau, also da würde ich vielleicht eher stärker so zurückgehen, so auf den Ursprung der Geschichte der sozialen Arbeit, sozusagen. Das wäre so ein bisschen so ein Ziel auch. Genau, und
das habe ich jetzt nicht verstanden. Bist du dafür, weiterhin sozusagen diese Kritik der Studentenbewegung aufzunehmen, oder bist du eher dahin zu sagen, so, wir können das schon angucken, aber eigentlich wird gerade, es wird immer besser und wir sollen das nicht alles, wir sollen nicht immer, ich habe nicht ganz verstanden, was dein Standpunkt
ist. Ja, vielleicht ging es ein bisschen durcheinander. Nee, mein Standpunkt ist, dass ich gerne wieder diese, eigentlich anschließen will, so an diese Idee aus der Studierendenbewegung heraus, sozusagen, beziehungsweise von den Personen, die da geprägt wurden, und diese kritische Betrachtung der Rolle sozialer Arbeit wieder ein bisschen stärker machen will, so, und dafür plädieren will, auch ja, eine komplexe und eine sehr, sehr breite Auseinandersetzung mit Geschichte, eigentlich in allen Themen, so bei allen Themen, mit denen wir uns befassen in der sozialen Arbeit, auch anzuregen, das. Das wünsche ich mir.
Okay, ja, das wünschen wir uns ja auch.
Ja. Ich glaube, das. Ja. Mhm.
Nee.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so dieses Thema oder was uns auch beschäftigt hat. So, also bei mir war das zumindest so, als ich Geschichte der sozialen Arbeit im ersten oder zweiten Semester hatte, dass das schon sehr. Das ist eigentlich so spannend, aber es war halt so eine klassische Geschichtsvermittlung, wie man es aus dem Schulunterricht kennt, so dass ich dann halt immer abgeschaltet habe. Es war so dieses, ah, das ist passiert, das muss man sich irgendwie merken, das ist ein Teil von der sozialen Arbeit. Es war auch nicht
aber ist
so
auch 200 Jahre her.
Ja, genau. Es ist halt einfach ja. dieses Stereotyp der veralteten, verstaubten, stehen gebliebenen Geschichte. Und genau das, also was ich gerade so schön finde, irgendwie beim Zuhören von dir so zu sehen, also gerade einmal diesen bewegenden Anteil oder diesen transformativen Anteil, und dass es halt immer wieder auch ein Hin und Zurück geht und dass es halt immer eine Verknüpfung halt mit der Gegenwart sozusagen gibt. Und das ist ja das von so, okay, nein, Geschichte, wir müssen, wenn wir sagen, wir müssen aus der Geschichte lernen und wir wollen uns weiterentwickeln, müssen wir halt zurückgucken, aber halt auch, dass halt auch die Geschichte halt auch anders vermitteln sozusagen oder aufarbeiten. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang zu diesem, auch dem Praxisanteil, was unsere Frage war, auch so, weil wir ja eigentlich immer eher PraktikerInnen einladen oder unsere Idee ist, und du bist jetzt hauptsächlich eher Wissenschaftlerin, so, wie nah bist du an der Praxis dran oder wo würdest du dich da verorten?
Mir ist jetzt so viel eingefallen zu dem Ersten, was du gesagt hast.
Du kannst auch erst mal das Erste beantworten.
Genau, dann bevor ich es wieder vergesse. Genau, ja, ich finde es, ich kann das, was du berichtet hast, sozusagen von deinem Erleben der Rolle von Geschichte in der Ausbildung zu sozialer Arbeit, das teile ich total. So, und jetzt gerade, ich habe mich damit beschäftigt, so weil es eine kleine Reform gab, auch im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit, wo so ein bisschen die Tendenz dahin ging, dieses Modul, das es gibt, das Geschichte und Theorie sozialer Arbeit heißt, noch stärker zu trennen sozusagen und zu sagen, okay, also es gibt, wir machen entweder Geschichte oder Theorie, aber nicht beides miteinander verknüpft, was sozusagen nochmal zu einer stärkeren Isolierung von Geschichte auch geführt hat oder führen würde sozusagen, ne? Und das würde ich halt total schade finden, weil das eben so einlädt, was sowieso schon vielleicht ein bisschen angelegt ist in diesem Modul, dass man so Stationen der Geschichte betrachtet sozusagen und dann kann man es abhaken und legt es weg und dann beschäftigt man sich mit dem, was eigentlich jetzt gerade so passiert sozusagen. Ne? Und das, denke ich, das ist eine problematische Sichtweise, weil darin ja auch die Idee verankert ist, dass das, was wir tun in der Praxis sozialer Arbeit, keine Geschichte hat, sozusagen. Sondern das findet halt jetzt statt, sozusagen. Und wir wissen eigentlich schon alles, sozusagen. Und haben unseren Standpunkt irgendwie erarbeitet. So. Und ich glaube, das ist wirklich so ein wertvoller Beitrag, den Geschichte leisten kann, um zu zeigen, sozusagen, nee, das ist nicht so. So. Also das ist immer, es gibt immer einen historischen Kontext, sozusagen, in dem Dinge stehen. Und das ist jetzt gerade in der Praxis eben auch der Fall, so. Ja, und die Frage nach meiner eigenen Verortung in der Praxis sozialer Arbeit, also einmal ist es natürlich die Lehre und das würde ich sagen, das ist auch der größte Stellenwert sozusagen. Und auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, die Archivpraxis und Geschichte sozialer Arbeit hat, also das ist auch eine Praxis für sich sozusagen, ne? So, vielleicht so ein Gedanke zur Lehre. Jetzt gerade habe ich ja eine Werkstatt gemacht zu Kolonialismus und soziale Arbeit und habe da erlebt, dass Studierende auch dann gesagt haben oder sich gefragt haben, okay, was mache ich ja eigentlich in der sozialen Arbeit? Also wenn das sozusagen die Fundierung ist, sozusagen, warum mache ich das und warum bin ich nicht in einer Bewegung, also in der politischen Arbeit so tätig sozusagen und tu da meine Energie rein so. Und das ist ja aber auch nicht die Lösung. Und das versuche ich so ein bisschen da so einen Weg dazwischen zu finden, sozusagen auch mit, was natürlich nur mit Studierenden zusammen irgendwie geht. So und genau.
Ja, das war ja schon in ein paar Folgen von uns Thema immer wieder, dieses Lohnarbeit-Aktivismus-Ding. Ich wiederhole mich da immer in jeder Folge. Es gab da ja auch schon mal, und ich finde es so, also das ist ja was Wiederkehrendes, ja, was einen irgendwie beschäftigt, weil so die meisten Leute, die wir auch einladen, irgendwie auch sozusagen außerhalb ihrer Lohnarbeit ja auch irgendwie aktivistisch unterwegs sind sozusagen und dann, also so, aber das trotzdem auch irgendwie trennen und das ist ja auch, also viele Menschen, die irgendwie politisch aktiv sind, auch Sozialarbeit irgendwie studieren und was ist da für eine Korrelation und wie findet man da so seinen eigenen Weg oder so seinen, gerade auch je nachdem, in welchem Bereich man dann auch arbeitet und was sich da so umsetzen lässt und weiß nicht, aber finde ich spannend, gerade so bei so einer Werkstatt, die so im ersten Semester ist, ist natürlich für viele, kann ich mir schon vorstellen, für so viele Studierende dann auch erstmal so mindblowing und irgendwie Überforderung auch angesagt von so, okay, jetzt muss ich, also es ging mir auch so am Anfang des Studiums, okay, du wirst halt irgendwie mit vielen Sachen konfrontiert und musst jetzt erstmal so deine Position auch irgendwie finden und wie es dann weitergeht, so.
Mhm. Ich glaube, das darf nicht aufhören, sozusagen. Das ist eigentlich der einzige Weg, so, ne? Und da ist auch wiederum, also wenn wir in die Geschichte schauen, sozusagen, ist es ja auch nicht jetzt unsere Idee, dass wir jetzt anfangen, Begriffe, Konzepte und Ideen zu dekonstruieren. Auch das gab es ja schon früher, so, ne? Und das so mit ein bisschen Abstand sich anzuschauen. Also, wir haben da Leute eben auch schon versucht, so ein, sich in den vielfältigen Denkangeboten so zu positionieren und dazu zu verhalten, so, ne? Das finde ich, das ist eben auch so ein Beitrag, den Geschichte leisten kann, sozusagen, weil es uns da vielleicht ein bisschen leichter fällt, auch so mit dem zeitlichen Abstand das zu sehen, sozusagen. Also auch bei Alice Salomon zum Beispiel, dass sie gar nicht eindeutig sich verhalten hat zu Nationen, so. Also sie hat durchaus sich nationalistisch geäußert, sozusagen, und auch in einer Weise, wo ich auch sagen würde, das ist total problematisch. Und auf der anderen Seite hat sie aber auch gesehen, okay, aber es gibt noch andere Denkkonzepte, sozusagen, außer Nation, sozusagen. Also sie hat schon gesehen, das ist ein Konstrukt, sozusagen, ne? Das ist eine Idee, die entstanden ist, die historisch entstanden ist. Die hat bestimmte Leistungen, aber die hat auch Grenzen. Und, aber was eine Leistung ist, ist, dass es was anbietet, worüber Leute sich verbinden können miteinander. Und dann stelle ich dem aber noch was anderes gegenüber. Zum Beispiel, Hat sie sich bezogen auf die Arbeiterbewegung und hat gesagt, okay, da ist es eigentlich auch so ein Denkkonzept, die Klasse, nämlich sozusagen die Menschen miteinander verbindet. Und dann frage ich mich, was hat Nation und Klasse eigentlich gemeinsam, sozusagen in dieser verbindenden Art und Weise sozusagen, ne? Und hat versucht, das zu zeigen. So. Und sich damit ja eigentlich auch wieder distanziert. Also sie hat nicht gesagt, so Nation ist das Ein und Alles, sozusagen, dem wir uns jetzt alle unterwerfen müssen. So. Und das finde ich auch weiterführend sozusagen. Ne? Also es ist einfach auch eine so eine Idee, wo ich mich auch gerne annähere und dem auch folge, sozusagen denke, okay, das ist total tauglich. So als Zugang.
Ja, voll spannend. Gerade als ihr meintet, was das bringt, so die Geschichte zu reflektieren, dass es total wichtig ist, da eine Auseinandersetzung mitzuhaben mit dieser Geschichte von Überlegenheit und Zivilisierung und so weiter, weil ich finde, dass es nämlich nicht weg ist, wenn ich wenn ich mich an Gespräche in Seminaren oder generell einfach an Gespräche generell oder auch an mich selber, wenn ich darüber nachdenke, in was für Situationen ich irgendwie das Gefühl habe, für andere Leute sozusagen zu wissen, was für die richtig ist oder wie man sozusagen anderen Leuten helfen kann und so weiter, dieses Ganze, was sozusagen darin eingeschrieben ist, dass mir sozusagen auch irgendwie als Frau gesagt wird, ich kann mich sozusagen um die Interessen anderer Leute irgendwie kümmern und finde es da total wichtig, dass es da eine Auseinandersetzung gibt und dann aber auch die Frage, so man kann sich ja, ich finde es total wichtig, sich wie sich Nationalsozialismus in die soziale Arbeit eingeschrieben hat, wie sich eben dieser Kolonialismus in die soziale Arbeit eingeschrieben hat oder auch so ein bürgerliches Überlegenheitstum. Aber es gibt ja, und dann kann man sich auch fragen, so woran orientiere ich mich? Gibt es andere Formen von emanzipatorischeren Projekten, die sich auch in die soziale Arbeit eingeschrieben haben? Und wo, also von welchen Punkten möchte ich mich sozusagen entfernen und versuche das in der Praxis und wie wir in der Lehre und in der Praxis sozusagen zu kritisieren und dagegen zu arbeiten, dass das weitergetragen ist und an welchen Punkten sage ich, okay, wir brauchen mehr hiervon sozusagen oder wir sollten uns mehr danach ausrichten.
Und da ist jetzt deine Frage, was ich da anbieten kann.
Das kannst du gerne sagen. Ich wollte das erstmal so, ich wollte ja erstmal ein bisschen monologisieren, was ich dazu gedacht habe.
Ja, das vielleicht erstmal so auch als Prolog dazu. Das ist natürlich auch eine Frage, das ist auch total verständlich, die immer wieder auch aufkommt. Auch so die Frage nach dem Widerstand. Also was ist denn jetzt eigentlich der Widerstand der sozialen Arbeit gewesen im Nationalsozialismus? Oder wo hat sie denn jetzt tatsächlich geschafft, auch emanzipatorische Bewegungen zu unterstützen sozusagen? Das das bietet Orientierung und natürlich gab es das auch sozusagen. Aber ich würde eben sagen, das ist nicht der dominante Punkt gewesen von sozialer Arbeit. Widerstand gegen den Nationalsozialismus hat nicht in der sozialen Arbeit stattgefunden, aber hat durch Sozialarbeiterinnen stattgefunden, durchaus sozusagen. Ne? Und, aber sie haben eben dadurch sich selbst marginalisiert innerhalb der sozialen Arbeit und sind rausgeflogen. So. Und das muss man einfach auch sehen sozusagen und haben sich auch in Lebensgefahr gebracht dadurch. Genau. Und ich glaube, was so das Emanzipatorische betrifft, so eure Frage nach den Gegenbewegungen vorhin, vielleicht um daran noch mal ein bisschen anzuknüpfen, sind natürlich dann auch in ehemaligen Kolonien auch unter Rückbezug auf Konzepte und Denkangebote, die aus den imperialen Staaten gekommen sind, sozusagen, sind Projekte und Theorien und so weiter entstanden, die eben dieses emanzipatorische, diesen Wunsch nach Befreiung sozusagen auch unterstützt haben, sozusagen. Also soziale Arbeit ist ja auch quasi selbstorganisiert entstanden, sozusagen, also von Personen, die unterdrückt wurden und hat dann dazu beigetragen, ihre Emanzipation voranzubringen, sozusagen. Aber das ist eben nicht von den unterdrückenden Personen, Staaten und so weiter ausgegangen, sondern es muss halt von ihnen selbst ausgehen, sozusagen. Und so ist es in Deutschland auch gewesen, dass sozusagen diese Selbsthilfeorganisationen, die sind nicht aus dem bürgerlichen Kontext, also logisch, das war jetzt eine Tautologie, aber Wahre Emanzipation sozusagen kam natürlich immer von unten sozusagen und kann nicht von oben eingebracht werden sozusagen. Und das denke ich, das ist vielleicht eine Frage, die sich soziale Arbeit heute stellen kann, nämlich wie kann sie das unterstützen, ermöglichen sozusagen und dafür auch eintreten sozusagen, dass das ermöglicht wird. So.
Das würde wieder so ein bisschen in die Richtung von so betroffenen, kontrollierten Ansätzen gehen oder wie auch immer wäre so.
Genau. Das war jetzt vielleicht ein bisschen wirr, aber das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, sozusagen, genau, dass das ganz wichtig ist, ja.
Genau, aber dann ist es auch wieder so, wie soziale Arbeit organisiert ist und institutionell eingebettet ist, wieder dann ist es überhaupt so möglich, dass soziale Arbeit dahin wieder zurückkommt, also auch so, was du sagtest mit so im Widerstand, soziale Arbeit hat keinen Widerstand geleistet, sondern Einzelpersonen, so ist das. Also in dem Fortschritt sozusagen, der im Fortlauf der Geschichte, in dieser Entwicklung, die sie durchgemacht haben, so ist das jetzt, können wir da überhaupt wieder zurückkommen? So. Also,
was, wie zurückkommen, wohin zurückkommen?
Also, dass soziale Arbeit Widerstand leisten kann. Geht das überhaupt oder ist das so festgefahren einfach institutionell und strukturell und so, also gerade, das hatten wir auch im Vorgespräch wieder oder immer wieder, dieses Systemrelevanz, also ist die Systemrelevanz so stark oder Systemtreue der sozialen Arbeit, ist das überhaupt möglich, dass die soziale Arbeit da wieder zurückkommt oder überhaupt dahin kommt?
Ja, ja.
Na, zurückkommt wäre jetzt in dem Sinne ganz am Anfang, wie es aus der Selbsthilfe entstanden ist.
Ich glaube, das mit dem Zurück hat mich nicht irritiert, aber es steht ja nirgendwo ganz am Anfang, sondern es ist ja immer so, ist ja auch immer wieder so aus der Selbsthilfe und so gab es da ja Bewegungen. Genau, ich würde es jetzt nicht so als den Ursprung, den Anfang zurück irgendwie.
Ja, ich glaube so, es gibt schon einen Punkt, den man noch machen kann, so, ne? Also, dass wir sozusagen nicht mit Blick auf die dominante Entwicklung der sozialen Arbeit in Deutschland schauen dürfen, sozusagen, um das zu beantworten, sondern dass wir woanders schauen müssen und uns angucken können. Also soziale Arbeit, das ist das, was vorhin vielleicht ein bisschen untergegangen ist, als ich so wohl gesprochen habe über Emanzipation in der sozialen Arbeit, aber dass sie sozusagen da, wo sie im Kontext von Widerstandsbewegungen entstanden ist, und das war nicht in Deutschland so, aber das ist im globalen Süden gewesen so, ne? Und das sind natürlich Bezugspunkte, die wir haben können so und mit denen wir uns beschäftigen können und daraus können wir lernen, denke ich.
Ich wollte noch wissen, ob du noch so Tipps und Empfehlungen hast zu, wenn sich Leute mit Geschichte sozialer Arbeit in Deutschland oder mit kritischem Blick auf Geschichte sozialer Arbeit beschäftigen wollen, was da so deine Favorites sind.
Also erstmal würde ich natürlich allen empfehlen, ins Alice-Salomon-Archiv zu kommen, um mit uns zu sprechen und sich die Quellen anzuschauen. Aber ich glaube, dass die Literatur, die in den 70er, 80er Jahren entstanden ist, sozusagen zur Geschichte sozialer Arbeit, also wo Menschen auch noch die Chance hatten, so mit Protagonistinnen, zum Beispiel Sozialarbeiterinnen, die ins Exil gehen mussten, so weil sie vertrieben wurden aus Deutschland, so sprechen konnten. Ich glaube, das ist ein sehr spannender Strang, weil diese Personen so diesen Blick auf die Rolle sozialer Arbeit im Nationalsozialismus, einfach weil das so der Kontext war, sehr, sehr stark hatten. So, und ich glaube, aus diesen Texten können wir lernen. Und dann kritische Sozialarbeit, also die im Kontext der 1970er Jahre entstanden ist, sozusagen, da gibt es zum Glück sehr viele Dokumentationen und Materialien, die man sich anschauen kann, also aus Jugendwohnkollektiven, aus heimkritischen Bewegungen sozusagen, ne? Und das ist sehr gut dokumentiert, auch mit verschiedenen Filmen und so. Und das denke ich, ist auch eine schöne Quelle, sozusagen, um sich so zu vertiefen in so kritische Auseinandersetzungen mit der sozialen Arbeit, so im historischen Kontext. So.
Okay, das ist auf jeden Fall genau der richtige Werbeblock, den wir am Ende auch mit abschließen wollten. Also geht in die Archive, geht ins Alice-Salomon-Archiv.
Kann man auch erstmal einfach mal im Internet angucken.
Geht auch, erstmal googeln. Wir posten die Links überall rein, sodass ihr die Informationen bekommt.
Ja,
wir ich danken denke, dir genau. auf jeden Fall für. Okay, du hast noch ein Abschlusswort gleich. Wir danken dir, dass du hier warst, zu Gast, hierher gereist bist für die Aufnahme.
Genau, hast du was Abschließendes noch zu sagen?
In also ich will mich natürlich auch bedanken für die Einladung. Ich habe mich total gefreut, auch weil ich euren Podcast so toll finde und ihn auch immer noch weiter empfehle, sozusagen in den Lehrveranstaltungen. Und genau, also Archiv ist, Alice-Salomon-Archiv ist natürlich eine schöne Adresse, aber überhaupt Archive sozialer Bewegungen, die es in ganz Deutschland ganz viel gibt und in Berlin natürlich auch sehr viele, sozusagen, das schaut euch das an, geht dahin, redet mit den Leuten und dann werdet ihr davon profitieren.
Ja, nice. Dankeschön.
Cool, genau. Und wir freuen uns, dass wir das jetzt wieder eine neue Folge aufgenommen haben. Wir wollten nochmal uns bedanken beim Netzwerk Selbsthilfe, die uns finanziell unterstützt haben mit Materialien jetzt. Und ansonsten schreibt uns gerne euer Feedback bei nahunddistanziert@posteo.de oder auf den sozialen Netzwerken. Genau. Habe ich was vergessen?
Alles gut.
Okay. Tschüss.
Ciao, ciao.